Ja, liebe Gäste, liebe Jugend, liebe Gemeinde, vor langer, langer Zeit in einer verborgenen Ecke des Weltalls existierte eine geheimnisvolle Gruppe von Lebewesen. Ihre Mission war es, Botschaften aus dem Universum zu übermitteln. Und es waren keine gewöhnlichen Lebewesen. Sie hatten eine besondere Aufgabe und das machte sie einzigartig. Wenn eine wichtige Botschaft übermittelt werden musste, sei es ein Aufruf zur Einheit, ein Hilferuf oder eine Warnung, dann versammelten sie sich auf einem abgelegenen Planeten. Dort schlossen sie die Augen und nahmen Kontakt zum Universum auf. War zum Beispiel ein Astronaut im All verloren gegangen, erhielt er Anweisungen, die ihn sicher nach Hause führen würden. Diese Gruppe von Lebewesen wusste, dass ihre Kräfte begrenzt waren. Sie konnten nur kurze Nachrichten übermitteln und die Energie, die sie dafür aufbringen mussten, erschöpfte sie zeitweise. Aber sie glaubten fest an die Verbindung zum Universum, eine Verbindung, die stärker war als Raum und Zeit. Und sie wussten, dass sie ihre Botschaft, eine Botschaft der Liebe und der Hoffnung, überbringen konnte. Für wen könnte in dieser, natürlich ist es eine fiktive Geschichte, für wen könnte diese Gruppe von Lebewesen ein Symbol sein? Und meiner Predigt möchte ich einen Text aus 1. Petrus 2 voranstellen und ich möchte euch einladen, dass wir das gemeinsam einmal lesen. 1. Petrus Kapitel 2 und dort in Vers 9. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Was sagt uns dieser Text? Wer wird hier beschrieben? Eindeutig. Hier wird das Volk Gottes beschrieben, seine Identität und seine Aufgabe. Aber nun stellt sich uns die Frage, wer ist das Volk Gottes? Wer kann diesen Text für sich in Anspruch nehmen? Und an dieser Stelle müssen wir nun eine Unterscheidung machen. Wir haben einmal die persönliche Ebene. Zum Volk Gottes gehört jeder Mensch, der sich zu Jesus bekennt und sein Kind ist, also konfessionsübergreifend. Und Ellen White schreibt, dass in allen Kirchen Menschen sind, die für Gott wertvoll sind. Es steht uns daher nicht zu, so sagt sie, die Menschen zu verurteilen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Zitat Ende. In unserer Predigt heute stellen wir allerdings die Frage, wer Gottes Volk auf der institutionellen Ebene ist. Und dann kommen andere Dinge ins Bild. Zum Beispiel die Frage, können sich alle Christen als Institution, also alle christlichen Kirchen, auf diesen Text berufen? Und wenn ja, wäre damit unsere Kirche nicht eine Kirche unter vielen? Was unterscheidet uns vom Rest der Christenheit? Wo stehen wir als Siebentags-Adventisten heute und wo gehen wir hin? Was rechtfertigt unsere Existenz? Das sind wichtige und existenzielle Fragen. Und eines möchte ich ganz klar voranstellen, dass es zu keinem Missverständnis kommt. Viele christliche Kirchen leisten hervorragende Arbeit, um Menschen zu Jesus zu führen. Sie engagieren sich, sie setzen Zeit und Geld ein, senden Missionare aus und wir könnten diese Aufzählung noch weiter fortsetzen. Aber es bleibt die Frage, warum gibt es die Freikirche der Siebentags-Adventisten dann? Haben wir eine Antwort darauf? Und wenn ja, welche? In Testimonies for the Church, Seite 138 in Band 7, sagt Ellen White, die Siebentags-Adventisten sind von Gott als ein besonderes Volk auserwählt worden, abgesondert von der Welt. Durch den großen Meißel der Wahrheit hat er sie aus dem Steinbruch der Welt herausgebrochen und in die Gemeinschaft mit ihm gebracht. Er hat sie zu seinen Vertretern gemacht und sie dazu berufen, Botschafter für ihn im letzten Werk der Erlösung zu sein. Der größte Reichtum an Wahrheit, der den Menschen je anvertraut wurde, die feierlichsten Warnungen, die Gott je an die Menschen gesandt hat, sind ihnen zur Verkündigung an die Welt anvertraut worden. Zitat Ende. Wir sind also nicht nur eine weitere Kirche, wir sind nicht eine Kirche unter vielen. Aber warum? Weil Gott zu einem prophetischen Zeitpunkt mit einer prophetischen Botschaft seine letzte Gemeinde gegründet hat. Und in dieser prophetischen Botschaft steht Jesus und seine Gnade und seine Erlösung im Mittelpunkt. Auch das Volk Israel im Alten Testament war nicht nur eine Volksgruppe unter vielen anderen. Sie waren ein besonderes Volk. Gott hatte es auserwählt, berufen, um seine Erlösungsbotschaft unter den Völkern bekannt zu machen. Er hatte ihnen den Heiligtumsdienst gegeben, um die Erlösung zu verstehen. Und dann sollten sie es an die umliegenden Völker weitergeben. Leider erfüllten sie ihre Aufgabe nicht. Aber wie können wir sicher sein, dass wir wirklich Gottes Endzeitgemeinde sind? Gibt es Merkmale, an denen wir das erkennen können? Und nun möchte ich euch einladen, noch einmal die Bibel aufzuschlagen und in das letzte Buch der Bibel zu gehen. In Offenbarung Kapitel 12 wollen wir einen Vers lesen. Offenbarung Kapitel 12 und dort ist im Vers 17. Da heißt es, und der Drache wurde zornig, und wir wissen, das ist der Teufel, über die Frau, die Gemeinde, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Uns werden hier also zwei Merkmale genannt. Zum einen das Halten der Gebote Gottes und zum anderen das Zeugnis Jesu. Bleiben wir einmal bei dem ersten Merkmal. Die Gebote Gottes. Welche Kirche sieht heute alle 10 Gebote als gültig an? Welche Kirche sieht die 10 Gebote in der unveränderten Fassung als Gottes Gesetz an? Ich denke, diese Frage ist einfach zu beantworten. Kommen wir zum zweiten Merkmal, die das Zeugnis Jesu haben. In Offenbarung 19, Vers 10 wird definiert, was das Zeugnis Jesu ist. Es ist der Geist der Weissagung. Kurz vor der Zeit der Gründung seiner Endzeitgemeinde hat Gott seiner Gemeinde die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie im Dienst von Ellen White geschenkt. Beide Merkmale sind also vorhanden, die in der Bibel gemeinsam an dieser Stelle vorkommen. Und das ist nichts, das sage ich ausdrücklich, das ist nichts, auf das wir uns etwas einbilden könnten, weil wir vielleicht besser wären als andere. Nein, wir sind Gottes besondere Gemeinde nicht, weil wir besser wären, sondern weil er uns einen besonderen Auftrag gegeben hat und nur aus diesem einen Grund. Und welche Aufgabe hat Gott seiner Gemeinde gegeben? Es ist eine besondere Botschaft. Es ist die Erlösungsbotschaft, die die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten soll. Und unser Auftrag ist es, diese drei Engelsbotschaften zu verkünden. Unsere Mitmenschen sollen wissen, dass Jesus bald wiederkommt, dass er im himmlischen Heiligtum für sie eintritt, dass das Vorwiederkunftsgericht bereits stattfindet und dass jeder sich entscheiden muss, auf welcher Seite er stehen möchte. Dass die Ewigkeit auf dem Spiel steht und dass Jesus sie liebt und sie retten möchte. Die drei Engelsbotschaften sind Rettungsbotschaften. Gott hat uns dieses Licht gegeben. Und so wie es in Matthäus Kapitel 5, 14 bis 16 heißt, stellt man das Licht auf einen Leuchter, damit es leuchten kann. Und Jesus fordert uns auf, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Was könnte geschehen, wenn unsere Kirche diese Botschaft verkündigt, mit der Gott uns beauftragt hat? Gäbe es jemanden, den das stören würde? Und würde derjenige untätig bleiben? Womit könnte er uns von unserer Identität, von unserem Ziel und von unserem Auftrag, die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, ablenken? Und wenn wir uns heute ein paar Gedanken dazu machen, dann soll es heute um die geistliche Ablenkung gehen und nicht um die weltlichen Ablenkungen. Erstens, eine Ablenkung könnte sein, dass eine Botschaft verkündigt wird, die gut und richtig ist. Eine Botschaft, die gut und richtig ist, bei der aber etwas fehlt. Bei der Aspekt der gegenwärtigen Wahrheit fehlt. Was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz für uns getan hat, ist immer noch so grundlegend, wie es am Anfang war. Das ewige Evangelium war der Heilsplan, der Adam und Eva von Anfang an vorgestellt wurde. Das ist die Basis unseres Glaubens. Das Kreuz Christi ist die Basis unseres Glaubens. Aber es gibt noch etwas darüber hinaus. Es gibt die gegenwärtige Wahrheit, eine bestimmte Botschaft, die jede Generation im Rahmen des ewigen Evangeliums verkünden soll. Und über die gegenwärtige Wahrheit gibt es in der Bibel ein ganzes Buch, die Hebräer. Der Hebräerbrief berichtet über das, was Jesus derzeit als hoher Priester für uns im himmlischen Heiligtum tut. Diese Botschaft verkünden wir seit 1844. Jesus verweilt seit diesem Jahr im Allerheiligsten, also in der zweiten Abteilung des himmlischen Heiligtums. Das ist seit 1844 gegenwärtige Wahrheit. Warum? Weil Jesus 1844 diesen Dienst aufgenommen hat und ihn immer noch, also gegenwärtig, noch fortführt. Diese Wahrheit erklärt uns den Zweck seines Todes und seines vollkommenen Lebens noch deutlicher. Und wenn er dieses Werk der Fürbitte und des Vorwiederkunftsgerichts vollendet hat, wird der Fall eines jeden Menschen entschieden worden sein. Wir sind aufgerufen, diese Botschaft zu verkünden und uns nicht ablenken zu lassen. Zweitens, was könnte noch eine geistliche Ablenkung sein von unserer Identität und unserem Auftrag? Unseren Auftrag, die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, können wir nur erfüllen, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Ganz speziell für die letzten Tage dieser Welt hat Gott uns den Spätregen versprochen. Der Spätregen ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, um Gottes rettendes Evangelium mit Macht verkündigen zu können. Und für den Erhalt des Spätregens, so Ellen White, ist eine Erweckung und Reformation notwendig. Und eine echte Erweckung besteht mindestens aus drei Elementen. Eine erneute Betonung des Wortes Gottes, eine erneute Betonung des Fürbittegebetes und eine erneute Betonung des Zeugnisgebens. Also Betonung des Wortes Gottes, des Fürbittegebets und des Zeugnisgebens. Wenn wir diesen drei Elementen in unserem Glaubensleben wieder mehr Gewicht geben, wird es eine echte Erweckung geben. Und dann werden wir uns nicht von unserem Auftrag und unserer Identität ablenken lassen. Drittens. Was könnte eine weitere Ablenkung, eine weitere geistliche Ablenkung sein? Was verbinden wir mit den Begriffen Lehre oder Dogmatik? Kommen uns diese Begriffe nicht als etwas sehr Trockenes vor? Verbinden wir mit diesen Begriffen so etwas wie Tradition oder toter Buchstabe? Welche Assoziation haben wir? Und was sagt die Bibel dazu? Lass uns ein paar Gedanken dazu machen. Auch hier möchte ich euch wieder einladen, dass wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Nun in das Johannesevangelium gehen wir und da in das Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, Vers 16. Johannes Kapitel 7, Vers 16. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus sagt hier: Meine Lehre ist nicht meine, sondern die des, der mich gesandt hat. Jesus sagt hier ganz deutlich, er hat keine eigene Lehre, sondern die seines Vaters. Wir können also den Begriff Lehre nicht ganz ignorieren, denn es ist eine biblische Idee. Alles, was wir über Jesus wissen, stammt aus der Bibel. Und ein großer Teil besteht aus seinen Lehren. Da haben wir zum Beispiel die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Wir haben Jesu Predigt über die letzten Dinge, Matthäus 23 bis 25. Über Jüngerschaft und Mission, Matthäus 10. Den Geheimnissen des Reiches Gottes, Matthäus 13. Und die Gemeinde, Matthäus 18. Wenn wir also über Jesus sprechen, der das Zentrum jeglicher Lehre ist, müssen wir feststellen, dass Jesus und seine Lehren untrennbar sind. Sie sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Nimmt man eine weg, nimmt man beide weg. Jesus wirklich zu kennen, ist unmöglich ohne ein Verständnis für seine Lehren. Mit anderen Worten, das Evangelium ist durchdrungen von den Lehren Jesu. Es ist unmöglich, das, was Jesus getan hat, von dem zu trennen, was er gelehrt hat. Denn sein ganzes Leben ist ein Lehrbuch für uns. Jesus zu kennen bedeutet, seine Lehren zu kennen und sie anzunehmen. Und warum sind diese Lehren wichtig? Reicht es nicht aus, einfach an Jesus zu glauben und ihn zu lieben? Und nun könnte ich provokant fragen, könnte sich in dieser Sichtweise nicht vielleicht sogar eine Gefahr verbergen? Vor einigen Jahren nahm eine junge Frau an einer evangelistischen Veranstaltung in einer unserer Kirchen teil. Sie war davon überzeugt, dass der siebente Tag Sabbat biblisch ist und geheiligt werden muss. Und aufgrund ihrer Überzeugung war sie am nächsten Sabbat in der Gemeinde. Am darauffolgenden Sabbat war sie jedoch nicht da. Der Pastor ging zu ihr, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Dann erklärte sie ihm den Grund, warum sie am zweiten Sabbat nicht wiedergekommen war. Sie sagte: Ich sehe, dass die Bibel lehrt, dass der Sabbat der Samstag ist. Aber der Geist hat mir gesagt, dass ich ihn nicht halten muss. Was war hier geschehen? Die biblische Lehre vom Sabbat wurde zwar erkannt, aber als nicht wichtig angesehen. Diese Frau fühlte sich geistgeleitet und obwohl sie das glaubte, war es nicht die Stimme des Heiligen Geistes gewesen. Denn der Heilige Geist, der die Bibel und damit auch die biblischen Lehren inspiriert hat, wird sich nicht widersprechen. Und deshalb werden wir nach 1. Johannes 4, Vers 1 aufgefordert, alles zu prüfen. Aber woran? An dem Maßstab, den Gott uns gegeben hat. Sein Wort, bestehend aus Altem und Neuem Testament. Damit will er uns zeigen, was richtig und falsch ist. Was Wahrheit ist und was nicht. Aber wie kommt es dann, obwohl uns das klar ist, dass wir die Lehren Jesu nicht von ihm als Person trennen können, dass wir bei diesen Begriffen Lehre und Dogmatik nicht in Jubelrufe ausbrechen? Ist es vielleicht in der Vergangenheit so gewesen, dass ein Schwerpunkt gesetzt worden war oder Dinge weggelassen wurden, die zu diesem Empfinden geführt haben, mit dem wir kämpfen, wenn wir den Begriff Lehre hören? In Gospel Workers auf der Seite 156 bezieht sich Ellen White auf die Darstellung der drei Engelsbotschaften und auf die Sabbatwahrheit und sagt dann, diese Wahrheit soll verkündet werden, aber Jesus Christus, das Zentrum, soll vor der Welt nicht weggelassen werden. Und zwei Seiten weiter, auf der Seite 158, sagt sie, theoretische Abhandlungen sind unerlässlich, damit Menschen die Kette der Wahrheit erkennen können, die sich Glied für Glied zu einem vollkommenen Ganzen zusammenfügt. Aber kein Diskurs sollte jemals gepredigt werden, ohne Christus und den Gekreuzigten darzustellen als das Fundament des Evangeliums. Kürzlich hörte ich einen amüsanten Bericht von einem unserer Vizepräsidenten der Generalkonferenz. Es muss wohl schon einige Zeit zurückgelegen haben. Er war auf einem Rückflug von der Dominikanischen Republik, als er ein Gespräch zwischen einem jungen Mann und einem Geschäftsmann in der Sitzreihe hinter sich hörte. Als die beiden sich vorstellten, erwähnte der junge Mann, dass er Siebentagsadventist sei. Und nun war das Interesse des Vizepräsidenten geweckt und er quetschte förmlich seinen Kopf zwischen die Sitze, um gut hören zu können. Der Geschäftsmann fragte, bitte sagen Sie mir doch, was ist der Hauptunterschied zwischen den Siebentagsadventisten und der katholischen Kirche, denn er selbst war Katholik. Und wurde das Ohr des Vizepräsidenten noch größer. Er war gespannt, was würde der junge Mann jetzt wohl antworten? Weil in dem Moment kam ihm seine eigene Ausbildung ins Gedächtnis und erinnerte sich, dass ihm immer wieder gesagt wurde, fange kein missionarisches Gespräch mit dem Sabbat an, fange kein missionarisches Gespräch mit Schweinefleisch an. Was er nun von dem jungen Mann hörte, katapultierte ihn sinnbildlich gesehen aus dem Flugzeug. Der junge Mann sagte, der große Unterschied zwischen den Siebentagsadventisten und der katholischen Kirche ist, wir haben einen Propheten, Ellen White. Der Vizepräsident traute seinen Ohren nicht. Er hörte aber weiter zu. Dann beschrieb der junge Siebentagsadventist den wunderbaren Charakter Gottes und wie er in dieser Welt immer mehr entstellt wird. Und um den wunderbaren Charakter Gottes wieder richtig darzustellen, hat er einen Propheten berufen, um den wahren Charakter Jesu der Welt zu zeigen. Der Geschäftsmann war so beeindruckt, dass er das Buch Desire of Ages also zu Deutsch das Leben Jesu oder Sieg der Liebe, haben wollte. Als der Vizepräsident damals aus dem Flugzeug stieg, hatte sich sein Verständnis von Mission völlig geändert. Wenn er heute Pastoren berät, dann sagt er, ihr könnt mit allem anfangen, mit was ihr auch immer wollt. Ihr könnt mit Schweinefleisch anfangen, ihr könnt mit Sabbat anfangen, völlig egal. Aber vergesst eine Sache nicht. Zeigt Jesus und seinen Charakter als das Fundament in jedem Glaubenspunkt. Unsere 28 Glaubenspunkte, unsere 28 Lehren basieren auf der Bibel. Vielleicht könnte man es so darstellen. Die 28 Glaubenspunkte sind 28 verschiedene Farben, mit denen wir das Porträt Jesu malen können. Ohne Jesus sind unsere Glaubenspunkte nichts. Alle aber zeigen, dass Jesus das Fundament ist. Warum? Weil sie auf der Bibel, dem Wort Gottes, basieren. Noch einmal, Jesus von seinen Lehren zu trennen, ist nicht möglich, denn Jesus ist das Wort. Wenn wir Jesus von seinen Lehren trennen, ihn von der Wahrheit trennen, dann schaffen wir uns einen Jesus nach unserem Verständnis und nach unseren Vorstellungen. Das Ergebnis ist, jeder hat einen eigenen Jesus nach seinen Vorstellungen. Aber Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Nicht wir können das Bild Gottes, also seinen Charakter, nach unseren Vorstellungen schaffen. Nicht wir können sagen und definieren, was Wahrheit ist. Nicht unsere Kultur oder unsere Generation kann Wahrheit definieren. Johannes 8, 31 und 32 sagt uns, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir können also festhalten, es gibt keinen Jesus außerhalb der Wahrheit. Und es gibt keine Wahrheit außerhalb von Jesus. Der einzige Weg, heute und in Zukunft, den echten Jesus von einem falschen Jesus zu unterscheiden, ist das Wort der Wahrheit. Inspiriert von dem Gott der Wahrheit, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis, wie Jakobus in seinem ersten Kapitel schreibt. Wenn wir uns nicht von unserer Identität und von unserem Auftrag ablenken lassen, werden wir Gottes Erlösungsbotschaft an die Menschen weitergeben, damit sie auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet sind. Millionen von Menschen befinden sich außerhalb unserer Kirche. Sie kennen die Erlösungsbotschaft, die auf die Wiederkunft Jesu hinweist, nicht. Viele sind schon Gottes Kinder, aber laden wir sie ein, sich unserer Gottes Endzeitgemeinde anzuschließen. Wir haben alle die herrlichen Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat, die Grundlage unserer Identität und unsere Botschaft ist. Wenn wir dies nicht aufgeben und wenn wir daran festhalten, können wir den Auftrag Gottes durch seine Kraft und durch seinen Heiligen Geist erfüllen. Dann wird Jesus zu uns sagen, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Amen.